Deutsche Welle. Fokus Afrika.
Quo Vadis, welche Zukunft erwartet Somalia? Prinzip Sohn, wie Herrscher ihre Macht absichern und herzlichen Glückwunsch, Yusun Dur wird 50. Das sind unsere Themen im Fokus Afrika mit Dirk Barthe am Mikrofon. Schießereien auf den Straßen der Hauptstadt Mogadischu, tausende Flüchtlinge, Tote. Es sind wie immer keine guten Nachrichten, die aus Somalia kommen. Die islamistische Gruppe Al-Shabaab kämpft gegen die international anerkannte Übergangsregierung. Die kontrolliert aber kaum mehr als ein paar Viertel der Hauptstadt Mogadischu. Al-Shabaab verfügt über zahlreiche junge Kämpfer. Finanziert wird die Organisation unter anderem von Warlords aus der Piraterie und von jemenitischen und pakistanischen Quellen. Nancy Hauschild hat verschiedene Szenarien erarbeitet, wie der Konflikt in Somalia weitergehen könnte.
Szenario 1. Ein möglicher Sieg der Al-Shabaab-Milizen. Die somalische Regierung kontrolliert kaum mehr als ein paar Straßenzüge. Die Al-Shabaab-Miliz ist auf dem Vormarsch. Sogar einige Minister und den Polizeichef hat die Organisation töten können. Rund 10.000 Kämpfer, darunter bis zu 300 Ausländer, stehen nach Schätzungen von Beobachtern hinter der Truppe. Experten glauben, dass Al-Shabaab auch über eine gute militärische Ausrüstung verfügt. Trotz afrikanischer Friedenstruppen, die die somalische Übergangsregierung stützen, ist es für Wolfgang Heinrich, Somalia-Experte vom Evangelischen Entwicklungsdienst, nur eine Frage der Zeit, bis Al-Shabaab die Macht in Somalia an sich zieht.
Die haben Berichte von Hilfsorganisationen, von somalischen Mitarbeitern internationaler Hilfsorganisationen in Somalia, haben wir Berichte, dass bei den jüngsten Kämpfen in Mogadischu eine sehr große Zahl von ausländischen Kämpfern auf der Seite der Shabaab kämpfen. Was wir wissen, ist, dass Waffenbeschaffung in der Region ist kein Problem. Mit einer solchen militärischen Verstärkung könnte es den Al-Shabaab-Milizen durchaus gelingen, das Transitional Federal Government in Somalia zu besiegen?
Bereits jetzt benimmt sich Al-Shabaab wie die Regierung. Kürzlich gaben die Rebellen bekannt, dass die Vereinten Nationen und einige andere Hilfsorganisationen in Somalia nicht mehr arbeiten dürften. Offizielle Begründung: Sie seien, Zitat, Feinde Somalias und des Islams. Denn Religion spielt für die Terrorgruppe eine wichtige Rolle. Mohamed Rashid von der International Crisis Group ist das Problem bekannt.
Die Al-Shabaab ist misstrauisch gegenüber den Vereinten Nationen. Sie halten sie für voreingenommen. Die Somalis haben über die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass jede militärische Intervention zu ihren Lasten geht. Zudem glaubt Al-Shabaab seit langem, dass UN-Mitarbeiter sie ausspioniert haben und die Informationen weiter an Dritte geben. Deswegen hat Al-Shabaab Warnungen ausgegeben und den Rückzug der UN aus Somalia gefordert.
Szenario 2. Ein islamischer Staat. Ein islamisch geprägtes Land ist Somalia schon lange. Ohne offizielle Regierung wären es islamische Gerichte, die ein Minimum an Ordnung garantierten. Doch der traditionelle somalische Islam ist nach Worten von Experten eher tolerant und offen gegenüber anderen Religionen. Als Vorbild nennt Al-Shabaab die Taliban. Ihr Ziel ist ein Staat nach streng islamischen Regeln. Einen Vorgeschmack bekamen die Somalis in den Gebieten, die Miliz bereits kontrolliert. Wolfgang Heinrich vom Evangelischen Entwicklungsdienst.
Wir haben das ja gesehen, dass sie im Süden Menschen geköpft haben, dass sie Menschen gesteinigt haben, Amputationen vorgenommen haben und so weiter. Das sind alles Dinge, die es bisher in Somalia nicht gegeben hat. Wir müssen uns da auf eine dramatische Verschlechterung der Lage einstellen, auch eine starke Behinderung der internationalen Gemeinschaft.
Szenario 3. Ein neuer Krieg am Horn von Afrika. Ein Sieg der Al-Shabaab hätte nicht nur Folgen für Somalia selbst. Verbal attackieren sie jetzt schon die ganze Region. So drohten sie mit Anschlägen in Kenia, falls die Armee in den Konflikt eingreifen wollte. Auch Äthiopien hat Al-Shabaab mit Krieg gedroht. Denn Somalia und Äthiopien verbindet eine Reihe gewaltsamer Grenzstreitigkeiten aus der Vergangenheit. Diese Konflikte würden sich bei einem Sieg der Al-Shabaab deutlich verschlimmern, glaubt Wolfgang Heinrich.
Ein Worst-Case-Szenario ist denkbar, dass die Al-Shabaab in der Zwischenzeit ein strategisches Bündnis eingegangen sind mit Taliban und Al-Qaida-Gruppen, sich in Somalia festsetzen und von dort aus versuchen, die Agenda einer Islamisierung Afrikas voranzutreiben. Das könnte bedeuten, dass wir sehr schnell einen ausgewachsenen Krieg zwischen Äthiopien und Somalia sehen und den Al-Shabaab-Milizen sehen. Und es könnte auch dazu führen, dass Kenia in diese Eskalation mit hineingezogen wird.
Szenario 4. Neue Nahrung für den internationalen Terrorismus. Wenn Al-Shabaab in Somalia siegen sollte, hat das auch Einfluss auf die Strategie der internationalen Gemeinschaft gegen den internationalen Terrorismus. Das Kontingent befindet sich offenbar an seiner militärischen Schmerzgrenze. Die Truppen stehen bereits in Afghanistan und teilweise im Irak oder auf dem Balkan. Käme Somalia als weiterer potenzieller Terrorstaat dazu, wäre das ein kaum lösbares Problem, so Wolfgang Heinrich vom Evangelischen Entwicklungsdienst.
Weil wir dann mit einem Schlag ein drittes Kriegsgebiet haben, das sehr hoch gerüstet ist, neben Afghanistan, neben Pakistan, jetzt noch das Horn von Afrika. Das wird eine militärische Herausforderung sein, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben.
Ein Beitrag von Nancy Hauschild. Bis zur nächsten Präsidentenwahl dauert es noch 2 Jahre, aber wer der Nachfolger von Hosni Mubarak werden könnte, über diese Frage machen sich die Ägypter längst Gedanken. Kein Wunder, der ägyptische Präsident ist mittlerweile 81 Jahre alt und alles sieht danach aus, dass er seinen Sohn als Nachfolger vorbereitet. Heimliche Dynastien, ein Phänomen, das in afrikanischen Republiken immer mehr zum Trend wird. Der 4. Teil unserer Serie, das Prinzip Sohn von Anne Almeling.
Bis heute hat der ägyptische Präsident Hosni Mubarak keinen Vizepräsidenten ernannt und darin unterscheidet er sich von seinen beiden Vorgängern Gamal Abdel Nasser und Anwar Sadat. Wer Mubarak im Falle seines Todes nachfolgen wird, ist unklar. Beobachter vermuten, dass Mubarak aus einem ganz bestimmten Grund niemanden zu seinem Stellvertreter wählt, weil er seinen jüngeren Sohn Gamal als künftiges Staatsoberhaupt etablieren will. Gamal Mubarak wurde 1963 geboren, hat an der amerikanischen Universität in Kairo studiert und zunächst als Investmentbanker gearbeitet. Er spricht fließend Englisch.
Ägypten ist ein stolzes, kultiviertes Land mit einer jahrtausendealten Geschichte. Ägypten ist immer schon ein Leuchtturm gewesen für die Welt und für die Region in Sachen Kultur, Zivilisation, Kooperation und Koexistenz. Und ich glaube, Ägypten wird das auch bleiben.
Von der regierungsnahen Presse wurde Gamal Mubarak schnell zur Stimme der Jugend und zum neuen Hoffnungsträger stilisiert. Anfang 2000 stieg er in die Führung der regierenden Nationaldemokratischen Partei auf. In der stark überalterten Parteiführung konnte er sich dank vorsichtiger Reformen positionieren. Auch im Ausland ist es Gamal Mubarak gelungen, sich einen Namen als junger Modernisierer und dynamischer Reformer zu machen. Dazu nutzt er auch die Internetplattform Facebook. Gegner des Präsidentensohnes wurden systematisch ausgeschaltet, sodass heute außerhalb der Nationaldemokratischen Partei nur noch die islamistischen Muslimbrüder als starke Opposition vorhanden sind. Die Muslimbrüder wagen es allerdings nicht, das Regime Hosni Mubaraks direkt herauszufordern. Ihnen gegenüber kann sich Gamal Mubarak als moderner Reformer oder auch nur als das kleinere Übel profilieren. Von seinem Vater wurde Gamal Mubarak im August 2009 auf eine wichtige Reise in die USA mitgenommen. Ägypten gilt als strategischer Partner der USA im Nahen Osten und Hosni Mubarak lobte die guten Beziehungen.
Die Beziehungen zwischen uns und den USA sind gute und strategische Beziehungen, auch wenn es bei früheren Regierungen Ausreißer gab. Unsere bilateralen Beziehungen hat das nicht beeinträchtigt.
Beobachter sehen in der Mitnahme Gamals ein Anzeichen dafür, dass Hosni Mubarak die Führung in Washington dezent auf seinen möglichen Nachfolger einstimmen will. Und Gamal Mubarak zeigt sich von der neuen US-Regierung angetan.
Ich glaube, es war eine historische Wahl. Die USA sehen das so und die Welt sieht das genauso. Und ich glaube, die arabische und die islamische Welt sieht das im Allgemeinen auch so.
Der Übergang von Hosni Mubarak auf seinen Sohn ist allerdings nicht ganz einfach, denn der mächtige Geheimdienstchef Omar Suleiman gilt als mögliche Alternative zum Präsidentensohn, zumal er die Sympathie des Militärs genießt, das in Ägypten ein wichtiger Machtfaktor ist. Suleiman allerdings ist nicht wesentlich jünger als Hosni Mubarak. Ein anderer Nachteil von Gamal Mubarak ist, dass die ägyptische Bevölkerung einer dynastischen Erbfolge kritisch gegenübersteht und diese Kritik auch bis zu einem gewissen Maße äußern kann. Gamal Mubarak gehört zu der Schicht der Unternehmer, die vom Boom der vergangenen Jahre profitiert hat, während sich die Schere zwischen Arm und Reich im Land nicht verringert hat. Insofern stößt die Aussicht auf einen weiteren Mubarak im Präsidentenamt auf wenig Begeisterung am Nil. Um die Stabilität im Land und innerhalb des Regimes zu sichern, könnte Gamal Mubarak dennoch zum nächsten ägyptischen Präsidenten und direkten Nachfolger seines Vaters werden.
Anne Almeling über heimliche Dynastienbildung in Ägypten.
Bonjour, bonsoir, bonjour, c'est Youssou N'Dour, vous écoutez Deutsche Welle.
Nicht jeder kann sich mit dem Titel Afrikanischer Künstler des Jahrhunderts brüsten, den eine Musikzeitschrift vor ein paar Jahren dem senegalesischen Musiker Youssou N'Dour verliehen hat. Nicht jeder gilt als der erfolgreiche afrikanische Sänger unserer Zeit und nicht jeder zählt zu den 100 einflussreichsten Menschen des Time Magazine. Aber vor allem gilt Youssou N'Dour als musikalischer Botschafter Afrikas auch für europäische Ohren. An diesem Donnerstag wird der Weltmusikstar 50 Jahre alt. Alexander Göbel mit einem Porträt.
Er hat eine Stimme, in der die gesamte Geschichte Afrikas versteckt sein könnte. Youssou N'Dour, der Griot, der Geschichtenerzähler, der Popstar aus dem Senegal. Alles beginnt in der Medina, der Altstadt von Dakar. Schon mit 12 Jahren steht Youssou N'Dour auf der Bühne. Als Backgroundsänger der Band Super Diamono, einer äußerst erfolgreichen Truppe der 60er und 70er. Anfang der 80er Jahre gelingt ihm der Durchbruch mit seiner eigenen Band Super Etoile. Traditionelle Klänge, westliche Pop-Anleihen. Eine Mischung, die Afrika und später auch den Rest der Welt im Sturm erobert. Auf Französisch, Englisch und Wolof. Meine Musik hatte immer schon zwei Seiten. Die eine ist der Mbalax, der typische Sound des Senegal. Der Offbeat-Rhythmus ist für ein westliches Publikum ziemlich kompliziert. Und ich singe dazu ja auch noch in meiner Landessprache. Aber in England und Frankreich bin ich mit meiner Musik im wahrsten Sinne auf offene Ohren gestoßen. Mit Peter Gabriel arbeite ich seit den 80er Jahren zusammen. Und gemeinsam haben wir die sogenannte Weltmusik weiterentwickelt.
Create what we call world music.
Youssou N'Dour wagt den Spagat zwischen afrikanischer Kunst, Mainstream und Kommerz. Doch dabei soll mehr herauskommen als nur exotischer Softpop. Mit Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman und Bruce Springsteen tourt er für Amnesty International um die Welt. Für Nelson Mandela spielt er im Wembley-Stadion mit allen, die Rang und Namen haben. Youssou N'Dour wird zum afrikanischen Kulturexport, zur Ikone des politischen Engagements. 2003 sagt er kurzerhand eine Tour durch die USA ab, aus Protest gegen den Irakkrieg. Dafür singt er beim G8-Gipfel in Heiligendamm mit Bob Geldof und Bono über Menschenrechte und Armut. Auch in seiner Heimat bleibt er unbequem, mit großen Kampagnen gegen Malaria oder beißender Kritik an der katastrophalen Stromversorgung und der Korruption im Senegal. Alle wollen, dass ich Politiker werde, sagt Youssou N'Dour, doch darauf könne die Welt vergeblich warten, denn als Politiker müsse man lernen zu lügen. Nur Musik ist Youssou N'Dours Wahrheit. Und so dreht er Filme über den Sklavenhandel auf der Insel Gorée und die Wurzeln des Jazz, bekommt den Grammy für sein spirituelles Album Egypt. Nicht, dass ihn dieses ambitionierte Werk in den Olymp des Weltpop befördert hätte, denn dort ist er längst angekommen, seit er 1994 mit Nene Cherry den Song Seven Seconds aufgenommen hat. Genau das Richtige für die Ohren der ersten Welt. Seven Seconds ist ein magischer Song. Da steckt viel Herzblut drin und mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet. Es ist ein Song, der den Menschen die Tür zu meiner Musikwelt öffnet. Ich weiß, dass viele Leute Seven Seconds aus dem Radio kennen und sie kommen vor allem deswegen in meine Konzerte. Diese Fans darf man nicht enttäuschen. Klar, ich bin kein Hitschreiber, sondern ein Albumkünstler und ich habe meine Karriere nicht auf diesem Song aufgebaut. Aber trotzdem genieße ich es jedes Mal aufs Neue, Seven Seconds zu spielen.
Le plaisir est toujours là pour le chanter chaque fois.
It's not a second, seven seconds away.
Alexander Göbel zum 50. Geburtstag von Yusuf Ndour. Und das war auch schon der Fokus Afrika mit Dirk Barthe am Mikrofon. Wenn Sie mehr über und aus Afrika erfahren möchten, können Sie das im Internet unter dw-world.de/Afrika.